Menschen in seiner Nähe, so lautet die Predigtreihe, weil wir lernen wollen, was passiert, wenn Menschen in seine Nähe treten, wenn Menschen ihm nahe kommen, wenn Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Wir können es am besten einfach lernen, indem wir auf die Menschen gucken, die damals in seine Nähe gekommen sind und von ihnen lernen. Und heute wollen wir von Johannes lernen, dem Apostel Johannes. In der Bibel gibt es ja jede Menge Johannese. Aber heute geht es um den Apostel Johannes. Ein bisschen was zu seiner Person am Anfang. Er kommt aus Galiläa, hat einen Bruder, den Jakobus. Sein Vater heißt Zebedäus und die Mutter Salome, ein schöner Name. Das ist alles zu finden, wenn man die ganzen biblischen Texte anschaut. Da gibt es ein paar Geschichten von seiner Mutter, also verstreut über die ganzen vier Evangelien die Nachrichten. Was ich total spannend finde, die haben von Jesus so einen Spitznamen bekommen, Donnersöhne. Jetzt stellt euch vor, Donnersöhne, was stellt ihr euch da für Menschen vor, wenn einer Donnersohn genannt wird, also so einen sanftmütigen, liebevollen Menschen? Nee, wahrscheinlich eher nicht, sondern eher so ein Haut drauf. Interessanterweise nicht der Petrus wurde Donnersohn genannt, sondern der Johannes. Also ihr müsst euch den Petrus nochmal eine Kategorie, eine Potenz vielleicht nochmal wuchtiger vorstellen. Zeigt sich auch an einer Stelle, da sagen sie, naja, kommen sie da nach in ein Dorf bei den Samaritanern, und die Samaritaner sind dann irgendwie nicht so nett zu Jesus, und dann sagt er dann gleich, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel runterfällt und das ganze Dorf vernichtet. Ja, also was für ein Charakter, ein Donnersohn. Ja, von Beruf war er Fischer, hat im See Genezareth gelebt, zusammen mit Simon Petrus und Andreas hatten sie da ein kleines Fischereiunternehmen, würde man heute sagen. Und dann interessanterweise der Jünger, der Jesus liebte. Wir merken, ups, da muss irgendwas passiert sein. Das ist total spannend, wenn wir Bilder von Johannes sehen. Ich weiß, wenn ihr mal im Internet Lust habt, Johannes, Apostel Johannes eingibt, dann kommen ganz viele Bilder von dem und die sehen alle sehr weich aus. Ich habe in Niederhofen hatten wir in der Kirche so eine Empore, und auf der Empore waren alle 12 Apostel drauf. Und dann habe ich eines Tages einen Anruf gekriegt vom Oberkirchenrat, ja, wir machen eine Ausstellung über biblische Frauenbilder. Und wir haben die Bilder von der Kirche Niederhofen gesehen, ich weiß nicht, wie der Oberkirchenrat da drankommt, aber egal, die wissen alles. Und dann haben sie gesagt, und da ist doch eine Frau abgebildet. Und dann habe ich gesagt, eine Frau? Dann habe ich gesagt, also Moment, ich glaube nicht. Also ich renne mal kurz rüber, rufen Sie mich in 10 Minuten nochmal an, dann kann ich das bestätigen. Und dann bin ich in die Kirche rübergerannt, habe alle Bilder angeguckt, da waren die 12 Apostel und der Bonifatius und whatever. Und bin wieder zurück und habe gesagt, nee, tut mir leid, also es ist keine Frau. Also das einzige Bild, wo ich denke, das könnte eine Frau sein, das ist der Apostel Johannes. Und dann sagt die doch am Telefon, so ein Scheiß, schon wieder der Johannes. Also die muss wohl in der ganzen Landeskirche rumtelefoniert haben und Bilder von Frauen gesucht haben. Und jedes Bild, wo sie dachte, das ist eine Frau, war der Apostel Johannes. Der ist immer so gezeichnet, bisschen weich, eher ein bisschen feminin, weil er halt so hat man das halt früher gedacht, der Jünger, der Jesus liebte, ja, und Liebe und Frauen, das hängt irgendwie mehr zusammen. So wurde der halt immer gemalt irgendwie. Und das ist schon spannend, wenn man das so zusammen nebeneinander stehen hat, der Donnersohn, der dann zu dem wurde, der Jesus liebte, der das als besondere Eigenschaft hatte. Sein Leben war ein langes, wir wissen nicht genau, wie lange er gelebt hat, aber sehr lang. Er ist in Galiläa berufen worden, verlässt das Fischerboot zusammen mit seinem Bruder, gehört zum inneren Kreis tatsächlich der Jünger und dann auch innerhalb der Jünger zum inneren Kreis und war der wahrscheinlich die tiefste Liebesbeziehung auch zu Jesus hatte. Er war Zeuge bei der Kreuzigung. Und war auch beim Aufbau der Urgemeinde maßgeblich mit beteiligt. Er wird als einer der Säulen genannt, auf denen die Urgemeinde damals als Leitung gegründet war. Als die Situation in Jerusalem schwierig wurde, da gab es dann Krieg und whatever, ist er dann umgezogen nach Kleinasien in die Nähe von Ephesus. Die Geschichte sagt, die Tradition sagt, dass er sich dort auch um Maria gekümmert hat. Das ist nirgendwo belegt, aber es ist tatsächlich belegt, dass er in Ephesus war, weil dort kommt die Offenbarung her. Dann ist er dort in die Verbannung gekommen, ist auf der Insel Patmos verbannt worden, hat dort die Offenbarung geschrieben, an 7 Gemeinden rumgeschickt als Rundschreiben. Was wir nicht genau wissen, aber was die alte Kirche sagt, dass er unter Kaiser Nerva aus der Verbannung entlassen wurde und dann zurückkam nach Ephesus und dort im hohen Alter friedlich gestorben ist. Wahrscheinlich der einzige Apostel, der einen einigermaßen normalen, friedlichen Tod hatte und nicht zum Märtyrer wurde. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht. Das ist die Johannesbasilika, steht in Ephesus. Tatsächlich hier in dem, ihr seht hier vorne, es ist so ein bisschen wie so ein Kreuz, seht ihr das? Das Gebäude ist so ein bisschen wie ein Kreuz und hat dann auch so wie so Nägel, das sind diese Kuppeln. Und die größte Kuppel in der Mitte, da wurde das Grab des Johannes verehrt. Also die Kirche wurde über seinem Grab gebaut. Die größte Kuppel, die Mitte der Kirche, ist direkt über seinem Grab. Im 6. Jahrhundert erbaut worden in Ephesus, war einer der größten Kirchen der damaligen Welt und auch so ein Stück Wallfahrtszentrum. Heute sieht das Ganze so aus, alles kaputt. So ab 1200 ist das Ding immer wieder mal zerstört worden, wieder aufgebaut und wieder zerstört. Das ist heute zu sehen in Ephesus. Meisten Touristen gehen, wenn sie nach Ephesus sind, gucken die Stadt an und die Kelsus-Bibliothek. Manche gucken auch noch an den großen Tempel der Athene. Aber diesen schönen Ort, die Johannesbasilika, wird sehr selten angeschaut, aber es lohnt sich, da mal vorbeizugehen. Ihr seht hier diese 4 Säulen, die sozusagen in der Mitte der Kirche, hier wurde das Grab des Johannes verehrt und das Grab des Johannes ist tatsächlich darunter. Da ist, seht ihr den Schacht, da ist so eine Krypta und dort sagt man, ist Johannes begraben. Ob es genau stimmt, weiß ich nicht. Können wir mal fragen, später irgendwann mal. Aber das ist zumindest die Überzeugung. Und irgendwie vergessen, oder? Wer hat es gewusst? Wer hat es gewusst, dass da die Johannesbasilika mit einer, Micha? Du warst schon mal dort, also 100 Punkte, sehr cool. Noch was zum Johannes. Ich habe gesagt, er ist der Mensch, der am nächsten dran war. Wir hatten vorletztes Mal über Maria gepredigt. Sie war vielleicht noch einen Ticken näher dran, aber dann auf jeden Fall Johannes. Er ist der Lieblingsjünger. Er sitzt beim Abendmahl direkt neben Jesus, er bekommt den Auftrag, für Maria zu sorgen. Er ist der, der am nächsten, am Herzen dran war, der Jünger, der Jesus liebte. So wurde er immer bezeichnet. Liebe, das war für Johannes nicht einfach nur etwas Zwischenmenschliches. Das war nicht etwas, was menschlichen Ursprungs ist. Es ist auch gar kein Gefühl, sondern das ist für Johannes eigentlich die Grunddimension unseres Lebens. Wo kommt die Liebe her? Die Liebe kommt von Gott. Gott ist die Liebe. So ein steiler Satz im Johannesbrief. Gott ist die Liebe. Und das Spannende ist, dass wir in dem Johannesevangelium und in Johannesbriefen ganz schnell stark merken, wie Vater und Sohn miteinander verbunden sind. Und zwar in Liebe miteinander verbunden sind. Kein Evangelium bietet so diesen Einblick in diese Liebesbeziehung zwischen Jesus und dem Vater. Das ist etwas ganz Spannendes, was es nur im Johannesevangelium gibt. Er hat es wahrgenommen. Und dann eben der nächste Schritt, die Liebe von Jesus zu den Jüngern. Das war das, was er als Johannes, als Jünger so krass erlebt hat. Und diese Liebe hat ihn komplett verändert. Hat aus dem Donnersohn den Menschen gemacht, der Jesus liebte. Hat seinen Charakter, seine Persönlichkeit, sein ganzes Wesen komplett verändert. Und daher ist es dann, der immer wieder sagt, dass wir einander lieben sollen. Dass wir verbunden sein sollen miteinander. So wie der Vater und Jesus verbunden ist, so sollen wir verbunden sein. So wie der Sohn den Vater liebt, so sollen wir den Vater lieben und einander lieben. Also die Liebe ist wie so ein Strom, der von Gott ausgeht, durch Jesus hineinkommt in die Gemeinschaft und in der Gemeinschaft lebt und blüht. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das ganze Johannesevangelium und dann vor allem aber auch noch die Briefe drehen sich darum. Und es gibt eine altkirchliche Nachricht über den ganz, ganz alten Greisen Johannes, der nichts mehr wusste, der so alt war, dass er keine Predigten mehr halten konnte. Aber eines hatten die Leute gewusst, das hat er immer gesagt, liebt einander. Diese tiefe Durchdrungenheit von dieser Liebe, die einfach mehr ist als ein Gefühl, sondern das beschreibt für Johannes eigentlich das ganze Sein, die ganze Welt, die ganze Theologie. Die Liebe vom Vater kommt durch Jesus zu mir und fließt durch mich hindurch. Das ist sein Grundgedanke. Das ist das, was er immer und immer und immer wieder sagen will. Und wenn wir jetzt auf das Johannesevangelium schauen, dann stellen wir fest, dass das Johannesevangelium die meisten Passagen hat, in denen Jesus selber zu Wort kommt. Ja, also Markus-Evangelium, Jesus sagt nur 25%. Alles andere ist irgendwie Geschichtserzählung. Ja, bei Johannes 50% von dem ganzen Evangelium ist direkte Rede von Jesus. Das ist das größte, der größte Redeanteil, der größte Wortanteil. Und es sind lange Reden und es sind direkte Selbstoffenbarungen. Und da merken wir, Johannes will nicht über Jesus schreiben. Versteht ihr? Man kann über Jesus schreiben, man sagt, Jesus war so, 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 der hat das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Das hat Markus gemacht. Er hat über Jesus geschrieben. Auch wichtig. Aber was hat Johannes gemacht? Er hat gesagt, nein, 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 nein. Ich will, dass wenn jemand das liest, dass er Jesus unmittelbar begegnet. Dass er in meinem Evangelium dem Jesus begegnet, dem ich begegnet bin, damals in Galiläa, damals als er auferstanden ist, damals als er gekreuzigt wurde, damals als diese ganzen Wunder geschahen. Ich will, dass Menschen, die mein Evangelium lesen, nichts wissen über Jesus, sondern hineingenommen werden in die Begegnung mit ihm, weil da fließt seine Liebe in unser Leben. Das ist der Gedanke. Und deswegen gibt es auch die ganz bekannten Ich-Bin-Worte. Und Ich-Bin ist ein Terminus aus dem Alten Testament, immer wenn Gott persönlich gegenwärtig ist, dann sagt er, ich bin. Und Johannes hat diese 7 Ich-Bin-Worte. Wer das Evangelium liest, der liest nicht einfach nur über Jesus. Da sagt Jesus, ich bin. Der steht vor Jesus, erlebt ihn, dass Jesus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist, dass Jesus das Brot des Lebens ist, das Licht der Welt, der gute Hirte und so weiter und so fort. Sein Anliegen also ist diese Liebe, die vom Vater ausgeht, so weiterzugeben, dass wir sie in der Begegnung mit Jesus empfangen können und dann gleich wieder auch weitergeben können. Das ist sein Grundanliegen. Und ihr merkt, wow, der hat richtig viel gedacht, als er sein Evangelium geschrieben hat. Wenn wir nochmal einen kleinen Schritt zurücktreten, so von den großen theologischen Gedanken auf seine Autobiografie sozusagen, dann stellen wir fest, diese krasse Veränderung vom Donnersohn zum Apostel der Liebe. Impulsiv und temperamentvoll ist er gewesen, will strafendes Feuer vom Himmel regnen lassen und sucht ehrgeizig nach Macht und Status. Diese Geschichte, da hat mich heute Morgen, manchmal ist es so, denkt, man hat alles fertig und dann kommt so der Heilige Geist und klingelt da nochmal. Und diese Geschichte will ich euch nochmal kurz darauf hinweisen. Matthäus 20 ist es überliefert. Da kommt die Mutter von Johannes und Jakobus zu Jesus und sagt, aber Jesus, meine beiden Buben, die werden doch, wenn wir mal im Himmel sind, zu Rechten deiner Herrschaft sitzen. Nette Mama, die sich da für ihre Kinder einsetzt. Ja. So sind Mütter manchmal, kennt ihr vielleicht. Ähnliche Situationen können auch Lehrer, es gibt ja so einige Lehrer, die kennen vielleicht ganz ähnliche Situationen, dass dann die Eltern kommen und, aber mein Bub, ja, der ist doch so ganz besonders. So, ja, das, ja, so war die auch, die Salome. Interessant, oder? Jesus sagt dann, nee, der Größte ist nicht der, der vorne sitzt, sondern der Größte ist der, der allen dient. So dreht sozusagen die ganze Geschichte um. Ziemlich peinlich, glaube ich, also für den Johannes war es peinlich. Für den Jakobus war es peinlich, weil die denken sich, oh Mama, was machst du wieder? Ich glaube, das kennen die meisten von uns. Oh Mama, wie kannst du nur? Aber es war natürlich auch so die Frage, was war denn so vielleicht auch Wahres da dran? Heute Morgen hat so der Heilige Geist bei mir angeklopft. Und ich weiß nicht, ob das alles exegetisch so richtig, hundertprozentig richtig ist, was ich jetzt sage. Aber es war so, dass es manchmal in der Familie eine bestimmte Haltungen gibt, bestimmte Überzeugungen gibt. Und hier kommt eine Mutter vor, die will, dass ihre Kerle was werden, dass die mal richtig groß rauskommen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das so ein Familienthema, dass die groß rauskommen sollten. Und manchmal fragt man sich ja, der Jünger, der Jesus liebte, ist da nicht auch so ein bisschen was Elitäres dabei? Besser als die anderen? Näher bei Jesus als die anderen? Merkt ihr? Da könnte was sein. Stellt euch diese Familie vor, stellt euch diese Mutter vor, wie sie zu Jesus kommt und will, dass ihre Kerle was Besonderes werden auf Schwäbisch. Und dann war das so, als ob der Heilige Geist mir sagt, am Kreuz, da war Johannes der einzige Jünger. Alle anderen sind davongerannt, haben sich nicht getraut. Wer war der Einzige, der bei Jesus war? Und dann sagt er zu Maria, der Johannes ist dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, Maria ist deine Mutter. Und ich habe mir überlegt, stimmt doch gar nicht. Salome ist doch seine Mutter. Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, Jesus wusste das vielleicht nicht, aber sorry, die waren 3 Jahre miteinander unterwegs, die Mutter war ja vorher da, hat gebettelt hier, mein Sohn, der wusste, welche Mutter die Mutter ist vom Johannes. Das wusste der. Wieso sagt er jetzt, Maria ist deine Mutter? Vielleicht geht es darum, dass Jesus den Johannes aus seiner leistungsbezogenen Familientradition rausnimmt, regelrecht rausreißt und ihn in eine andere Familie hineinnimmt. Und Maria war die Frau, die die tiefste Liebe zu Jesus empfunden hat. Sie war die, die Jesus unglaublich geliebt hat. Und könnte nicht sein, dass hier Jesus in den letzten Minuten seines Lebens Johannes zeigt, was es wirklich heißt, zur Familie Gottes zu gehören. Aus einer vielleicht ein bisschen toxischen Familientradition raus in eine Familie der Liebe und der Jesusbeziehung hineingenommen zu werden. Und ich hatte den Eindruck, wow, das könnte vielleicht die eine oder den anderen von uns extrem betreffen. Was ist deine Familientradition? Was sind die Werte, die du von deiner Familie mitbekommen hast? Und an welcher Stelle wäre es gut, diese Verbindung zu kappen? Nicht die Menschen und die Beziehung zu den Menschen zu kappen, aber die Beziehung zu dieser Eigenschaft, zu diesen Gedanken vielleicht, zu diesen Haltungen, zu diesem Wertesystem. Und zu sagen ganz bewusst, ich gehöre in ein anderes Wertesystem. Ich gehöre zur Familie von Jesus. Dieses Wertesystem der Liebe ist das, das mich prägen und durchdringen soll. Und nicht das, in dem Fall der Leistung. Vielleicht sind es bei dir andere Sachen als Leistung. Was hat Johannes so verändert? Was hat ihn aus dieser Donnersohn-Charaktereigenschaft, aus dieser vielleicht etwas toxischen Familientradition so verändert, dass er zum Apostel der Liebe geworden ist? Die Nähe zu Jesus. Konsequent gelebte Nähe zu Jesus. So konsequent, dass er der einzige Jünger war, der unterm Kreuz stand. Und genau dort am Kreuz hat Jesus ihn in die neue Familie gesetzt, in seine Familie. Nähe Jesu suchen, das verändert unser Leben. Wir können die alten Geschichten, die alten Prägungen, die alten Charaktereigenschaften zurücklassen und neu vorangehen. Und deshalb diese Ich-Bin-Worte in dem Evangelium. Weil Johannes wollte, dass jeder, der dieses Buch aufschlägt, Nähe zu Jesus erlebt und wahrnimmt. Und wenn ihr das Johannesevangelium aufschlagt, dann denkt bitte nicht dran, ich lese einen alten Text. Sondern stellt euch vor, dass dieser Jesus vor dir steht und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin hier, vor dir, bei dir. Halt dich an mich. Und ich nehme dich mit. Ich verändere dich. Du trittst ein in diesen Strom der Liebe, um wirklich leben zu können. Es geht, Johannes, um die Liebe seines Lebens. Und diese Liebe verwandelt und erneuert Und er lädt dich, mich, uns alle ein, die wir seine Texte lesen, diesem Jesus selbst zu begegnen und diese Veränderung selbst zu erleben.